starten los. Hallo, lieber Götz, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde dich am Anfang erstmal, jetzt wollte ich gerade sagen, kurz vorstellen. Es wird aber ein bisschen länger, nur damit du weißt und die Zuschauer auch. Es ist ein bisschen länger, eine längere Einleitung. Und damit lege ich jetzt direkt los. Also, du bist diplomierter Theologe und beschäftigst dich seit nunmehr 25 Jahren mit den Fragen des Lebens, ja, menschliches Bewusstsein, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist das Leben? Und darüber hinaus bist du Lebensberater, Autor und Liedermacher. Einige deiner Lieder kann man sich auf deinem YouTube-Kanal anschauen. Dort gibt es auch ein Märchen von dir und viele, viele Videos zum Thema Leben, Lebensberater in dieser Verbindung. Und du hast 2 Jahre auf Costa Rica verbracht, bevor du zurück nach Leipzig gezogen bist. Und seit 2015 moderierst du die Sendung Horizonte TV, durch die du regelmäßig die Horizonte deiner Zuschauer erweiterst und zum Nachdenken einlädst, ja? Zum Hinterfragen gängiger Meinungsbilder und vor allem immer wieder die Menschen aufforderst, sich selbst zu ermächtigen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das alles folgte sozusagen als logische Konsequenz auf deine eigene Biografie, auf deine Arbeitsbiografie. Du hast zuvor 16 Jahre mit Menschen gearbeitet, 12 Jahre davon in einer Jugendwerkstatt mit Jugendlichen, wo du gesagt hast, wie kann es sein, dass die so kreativ sind, aber alle mit einem Hauptschulabschluss abschließen? Ja, also das passt in deinen Augen nicht zusammen. Und du warst 4 Jahre davon bei der Bundesagentur für Arbeit als Arbeitsvermittler und hast dort deine Ich-Mindmap entwickelt, um es Menschen zu erleichtern, ihre eigenen Potenziale, ihre Fähigkeiten, ihre Interessen zu erkennen. Darüber werden wir später noch eingehender sprechen. Und du hast auch 2011 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wenn wir wüssten, Einladung zum liebevollen Umgang mit sich selbst. Und auch darüber werden wir noch sprechen, weil es ein Thema ist. Wir haben gerade schon ein kurzes Vorgespräch gehabt, was sich so durch alle unsere Glaubenssätze zieht. Darüber sprechen wir später. Und genau darum geht es auch im heutigen Gespräch, um das Thema Selbstermächtigung, Freiheit, Lebenskraft. Wie erkenne ich denn die Potenziale in meiner Schatzkiste, auf der ich die ganze Zeit sitze und sie aber nicht erkenne, ja? Und was hält uns davon ab, das auch zu leben? Denn wir durchleben gerade eine ungewöhnliche Zeit und diese Zeit fordert uns alle mit Nachdruck auf, zurück zu sich selbst zu finden, die eigenen Potenziale erkennen und wirklich seinem Herzen zu folgen. Und dazu braucht es aber eine gewisse Vorarbeit, wie wir wissen. Aber nun erstmal herzlich willkommen, Götz, und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Judith, für diese kurze, lange Einleitung. Paar kleine Korrekturen nehme ich mal kurz an. Die Mindmap habe ich tatsächlich schon 5 Jahre vorher entwickelt in der Jugendwerkstatt, um halt das Potenzial dieser jungen Menschen sichtbar zu machen. Und mir ist regelmäßig die Kinnlade runtergefallen, für was die sich interessieren. Ja, und die hatten nicht nur Hauptschule, die hatten manchmal gar keinen Abschluss oder einen Sonderschulabschluss und so, aber waren häufig hochintelligent. Und ich war in Costa Rica. Auf Costa Rica haben sich schon einige geirrt. Die sind dann nach Puerto Rico geflogen. Das ist tatsächlich eine Insel. Costa Rica liegt aber zwischen Panama und Nicaragua. Und ansonsten, ich bin nicht nach Leipzig zurückgezogen. Es geht nicht darum, so dich jetzt zu verbessern, sondern einfach kurz. Ich komme eigentlich aus der Gegend von Hannover-Hildesheim, bin in Himmelstür zur Schule gegangen und hatte gestern einen Studiogast, der genau in der gleichen Schule war, zur gleichen Zeit, also im Schulzentrum. Das war süß, gleichen Alters. Ja, ich mit der Beschäftigung auch seit Mitte der 80er Jahre im Theologiestudium, also eigentlich seit wirklich 35 Jahren, beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Fragen des
Ist verrechnet,
Bewusstseins.
ja.
Ja, macht nichts. Ne? Des Bewusstseins und da bin ich im Studio zum Beispiel dem Rupert Sheldrake begegnet in der Literatur. Und das hat mich sofort tief, tief berührt. Also ne, ein Begriff deines Kongresses ist ja Wahrheit. Ich habe sofort gespürt, da ist Wahrheit drin. Nämlich die Wahrheit, die mich freier macht in meinem Denken. Das war immer ein Kriterium, wenn ich mich Philosophien oder irgendwelchen Denkkonzepten genähert habe, macht es mich weiter oder macht es mich enger? Mhm. Ja, und enger hat ganz viel mit Angst zu tun. Es ist der gleiche Wortstamm. Ja, Angina pectoris, die Enge der Brust vor dem Herzinfarkt. Mhm. Die Angina, der macht den Hals eng, ja, und so weiter. Also Angst und Enge ist das Gleiche. Das heißt, ich habe mein Leben lang gefragt nach Dingen, die mich weitermachen, also die mich freier machen. Mhm. So. Und da habe ich halt ganz viel mit dem Unterbewusstsein beziehungsweise mit Telepathie viele Experimente gemacht. Aber nicht nur Experimente, sondern ich habe es tagtäglich erlebt. Ja, und ich erlebe es heute noch tagtäglich. Ja, Synchronizitäten ohne Ende, die dann auch immer in mein Dankebuch kommen. Und ich habe Theologie studiert, aber dann gemerkt, dass am Ende, ich habe das erste Examen gemacht, habe mir dann anschließend mein Diplom abgeholt. Ich wollte eigentlich Pfarrer werden, anfangs Arzt, dann Pfarrer, Seelsorger, und muss sagen, in der Jugendwerkstatt und in der Agentur für Arbeit war ich um Faktor X näher an den Menschen, ja, und konnte tiefer gehen als jeder meiner Kollegen, die dann tatsächlich ins Pfarramt gegangen sind. Ja, da geht es viel um Repräsentation, viel um Sitzungen und Bauausschuss und dies und Konfirmandenunterricht oder sonst was. Und ich habe tief in mir gesagt, ich möchte mit dem Menschen ganz nah sein und vor allen Dingen ohne Maske, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Und tatsächlich im Arbeitsamt, ja, habe ich das dann tun dürfen, weil ich einen Chef hatte, der mich aus der Jugendwerkstatt kannte und auch gesagt hat, hey, arbeite mit diesem Instrument, der Mindmap. Ich will, dass die Leute das tun, was sie wirklich wollen und nicht, was in den Papieren steht. Und das kannst du mit der Mindmap rausbekommen. Und er hat mir den Rücken freigehalten. Ich durfte das Folgegespräch mit einer Stunde statt einer halben Stunde und so weiter. Der stand da wirklich voll hinter mir. Und das war sozusagen Feldforschung, was ich da betrieben habe. Und ursprünglich wollte ich ein Buch über Mindmapping schreiben. Und dann ist es aber ein Buch über Glaubenssätze geworden. Weil das, also die wiederholten sich dauernd. Ja, da habe ich sie so mal langsam mal aufgeschrieben, habe dann eine Mindmap draus gemacht und habe die dann wieder ins Büro geschickt. Und da habe ich dann manchmal gefragt, kennen Sie da einen von diesen Glaubenssätzen? So viel von, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste oder niemand sieht meine Fähigkeiten. Ich habe immer wieder versagt, ich bin immer schuld, ne, oder so. Und öfter kam dann, fragen Sie mich mal, welche ich nicht kenne, dann sind wir schneller durch. Ja, und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wenn so viele Menschen mit solchen Glaubenssätzen, die sie ja klein machen, rumlaufen, einschließlich meiner Person, ja, ich kannte da auch einige von, aber hallo, dann muss das ja das war meine Arbeitshypothese, irgendwann in unserem Leben einen Sinn gemacht haben. Sonst hätten wir das nicht. Einfach nur angeklatscht, nee, wie das so Robert Wilz sagt oder so, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Sie müssen einen, sag ich mal, liebevollen Aspekt in sich tragen. Sonst hätten wir das nicht alle so durch die Bank. Und bin dann auf kindliche Traumata gestoßen. Hab dann einfach nachgefragt, ja, was war denn so in Ihrer Kindheit? Und zum Beispiel bei den Ossis war regelmäßig, die waren in der Krippe. Ja, das heißt, manche mit 8, 9 Wochen schon sind die in die Krippe gekommen, manche sogar in eine Woche Krippe. Das heißt, sonntagsabends rein, freitagsabends oder manchmal nur sonnabends, ich habe gerade jemanden gesprochen, sonnabends rausgeholt, also für einen einzigen Tag und dann wieder in die Krippe zurück. Das heißt, diese Trennung von der Mutter, vor allen Dingen von der Mutter, ist für ein Kind Todesangst. Ja. Das muss man einfach wissen, weil intuitiv, wenn die Mutter nicht da ist als Säugling, ja, dann sterbe ich, weil es gibt doch niemand anders. So. Und diese Todesangst können wir nicht lange aushalten. Das geht nicht. Also müssen wir da einen Deckel drauf machen. Und dieser Deckel, der tiefste Deckel ist, ich bin selber schuld. Das klingt komisch, aber mein Befund ist wirklich in Hunderten von Gesprächen und auch Hypnosen und sonst was. Das ist das Kernthema. Ich habe versagt zum Beispiel. Ja, es geht auch genau dann hin, weil ich versagt habe, bin ich schuld an etwas. So. Und bin dann, wie gesagt, auf dieses Thema Schuld gekommen, dass es unser Überlebensprogramm war. Und deswegen kann sozusagen das Konzept Schuld, gerade auch hier in Deutschland, als Volk so wirksam sein, aber auch in der Welt, ja, weil jeder das irgendwie unbewusst in sich trägt. Mhm. Und du hast ja in deinem, darf ich jetzt einfach so, fließt
ja
gerade.
Ja.
Ja, in dein, da ist die Wahrheit, die Freiheit und die Lebenskraft. Mhm. Und du hast mich gefragt, zu welchem Themenbereich. Und ich sage, alle drei gehören so elementar zusammen. Die Wahrheit heißt, dass Corona letztendlich uns auch zwingt, uns unser Leben anzuschauen. Mit, und zwar wirklich nicht mehr Scheuklappenaugen und konditionierten Geist, sondern mit einem freien Geist, der sich alles anschaut und guckt, ist das, was ich jetzt tue, wirklich das, was ich tun will und was ich schon immer tun wollte? Und ich kann Brief und Siegel 90% wird sagen, nee, ich tue es wegen des Geldes oder weil der, ne, die Miete und wie auch immer. So, Wahrheit. Aber zur Wahrheit gehört bei mir immer auch die Güte. Weil wenn ich mich selber erkennen will, in mein wirklich als Ganzheit und in Frieden mit mir kommen will, Shalem ist die Wurzel von Shalom, Shalom heißt Frieden und Shalem im Hebräischen heißt eins sein, ganz sein. Das bedeutet, dass ich, wenn ich mich anschaue, in meine tiefsten Tiefen, in die dunkelsten Tiefen sozusagen, dann kann ich das nur mit Güte tun. Das heißt, ja, mit Selbstvergebung, ja, für Irrtümer vielleicht, oder, ja, wie ich das eingeschätzt habe, meine Urteile, da gesprochen habe, die zur Seite zu schieben, gesagt, schau mir das mit Güte an. Dann kann ich wirklich wahrhaftig mit mir sein, wenn ich gleichzeitig gütig mit mir bin. Weil wenn ich den Richter in mir voll am Wirken habe, dann werde ich alles dafür tun, ja, um das, was ich bisher als dunkel betrachte, ja, zu verstecken. Mhm. Das kann man auch Selbstverarschung nennen. Frag nach.
Da fällt mir als Konzept gut ein, was hat mir geholfen? Das Konzept des Egos. Ja, wir handeln, sagen wir mal, die erste Hälfte unseres Lebens aus dem Ego heraus, weil wir vielleicht unbewusst sind. Und dann haben wir unsere Verteidigungsmechanismen und so weiter. Ja, unsere Minderwertigkeitsgefühle, die dazu führen, dass einfach Konflikte entstehen in uns mit Menschen und so. Da denke ich, das ist unvermeidlich. Und wenn wir dann beginnen, uns zu erforschen, dann müssen wir, glaube ich, damit uns das gut gelingt, auf die Ebene der Seele wechseln. Also, weil dort liegt die Güte, ja, da als Seele zu erkennen, ja, okay, deswegen bist du hierher gekommen. Du hast diese Erfahrungen gemacht und jetzt gilt es zu schauen, was hat nicht funktioniert, warum und wie hängt es mit dir zusammen und was kannst du tun, ja. Und wenn wir dann mit den gütigen Augen der Seele schauen, dann hilft es einfach, uns einzugestehen, wo wir Fehler gemacht haben, weil man sagt, ja, okay, wir sind einfach nicht unfehlbar als Mensch. Deswegen sind wir Menschen, ja.
Und ich weiß, so bin ich auch rangegangen und mittlerweile aus den vielen Gesprächen und vor allen Dingen Hypnosen, also Hypnose heißt ja nicht irgendwie dem was zu suggerieren, sondern einfach in einen anderen Bewusstseinszustand versetzen und in den Dialog mit diesem unbewussten Anteil zu gelangen eines Menschen. Es geht nicht um Fehler. Es geht schlichtweg um Erfahrung. Okay. Ja, die Seele will Erfahrungen machen, auch Extremerfahrungen. Ja, da gehören in dieser 3D-Welt gehören auch Schmerzen dazu. Scheiße, ja, gut. Und dann kann ich aber sagen, okay, in dem Bereich Schmerzen, Leid, Niedergeschlagenheit, Depression oder so, habe ich jetzt tatsächlich genug Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich entscheide mich jetzt für andere Erfahrungen. Ja, so. Also das ist gar nicht mehr um richtig oder falsch aus den Fehlern lernen. Natürlich muss ich auf der 3D-Ebene, ist es gut, wenn ich aus Fehlern lerne, ne, damit ich sie nicht x-mal mache oder so. Aber wenn ich etwas x-mal mache, dann geht es nicht um den Fehler als solches, sondern um das Programm, was mich dazu gebracht hat. Und da sind wir halt bei der Freiheit.
Ja. Und das mit dem Thema Schuld, was du auch angesprochen hast, da kann ich absolut mitgehen, weil das macht ja auch das Täter-Opfer-Konzept aus. Oder sagen wir, wenn man als Kind in einer Familie aufwächst, wo schlimme Dinge geschehen, sage ich mal, dann funktioniert es nur, weil das Kind die Schuld auf sich nimmt im Prinzip.
Absolut.
Ja? Meistens überträgt der Täter es sowieso noch aufs Kind, aber das Kind nimmt es sowieso auf sich, weil es das eher ertragen kann als alles, was es kennt, also in dem Fall die Eltern, als es die Schuld darauf zu laden. Das würde noch weniger funktionieren, ja. Und deswegen.
Nein, das geht nicht. Das geht nicht als Kind. Als Kind kannst du das nicht machen. Ja, lieber nimmst du das auf dich. Ja, und kannst es auch, ja, du hast das auch einen ganz wesentlichen Aspekt. Das hat auch noch was, sowas mit, was heißt Selbstermächtigung. Aber da nehme ich ein Stück Macht zu mir. Ne? Es heißt ja so schön, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Okay? So. Also, das Letzte, was du dann zu dir nimmst, wenigstens das, die Schuld. Das nehme ich jetzt zu mir und das ja, trage ich. Dafür bin ich verantwortlich. Abgesehen von dem Magischen, ne, dass ein Kind sich, also alles durch sich in einer bestimmten Phase bis 6 oder so, alles durch sich hindurch interpretiert. Ne, wenn sie die Stufe nicht mit der richtigen, Fuß ne, angefangen hat von der Treppe, dann passiert irgendwas. Solche Sachen kennt, glaube ich, jeder. Ja, also solche Vorstellungen als Kind. Also ganz extrem. Und Kinder lieben ihre Eltern und wollen alles dafür tun, sie weiter lieben zu können. Und dann geht das auch nur über die Schuldübernahme.
Ja.
Ja. Ja, wenn mein Vater, den habe ich geliebt, aber ich habe trotzdem auch Scheiße drunter gelitten, dass er mich geschlagen hat. Ja, aus und das war ein Erziehungswerkzeug. Die haben wirklich, die Generation meiner Eltern hat gedacht, man muss die Kinder mit dem Stock erziehen, damit sie kräftig werden fürs Leben.
Ja.
Was das für ein Schmerz auf die unterschiedlichen Ebenen ausmacht, das vermochten sie nicht nachzufinden. Und ich habe meinem Vater verziehen, ja, total, total. Nur ich habe ihn sogar 5 Monate, 24 Stunden, 7 Tage die Woche gepflegt, als er zum Sterben nach Hause kam. Er ist dann aber wieder irgendwie aufgewacht, hat dann noch 1,5 Jahre gelebt. Aber ich wusste nicht, was ich mit mir gemacht hatte als Kind. Das ist das Entscheidende. Mhm. Ja, das tragen wir, solange uns das nicht bewusst ist, tragen wir das ins Erwachsenenleben hinein. Mhm. Ja, ich muss verkehrt sein, weil sonst hätte mich mein Vater ja nicht geschlagen. Mhm. Weil das ist ja der liebe Vater. Mhm. Da muss ich verkehrt sein. Ja, wir haben da keine Möglichkeit, das anders zu sehen. So, und dieses Programm macht uns unfrei. Oder diese Programme, diese Glaubenssätze, manchmal habe ich die einfach auch mit Wesenheiten, wir haben wirklich auch unter der Hypnose, haben die sich fast als Wesenheiten geoutet. Also die entwickeln quasi in uns ja was Wesenhaftes mit einer eigenen Stimme oder so. Und Leute sagen na, Fremdbesetzung. Nee, das sind sozusagen selbst kreierte Überlebensmuster. Ja, die wollen partout, das sind loyale Ritter, die wollen partout, dass wir überleben. Mhm. Und damals konnten wir nur überleben, indem wir uns klein gemacht haben. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt ist es an der Zeit und Corona bringt uns so dermaßen in die Ohnmacht, ja, angesichts dieser Absurditäten, ja, und natürlich auch der Wortwahl, ja, wunderbar, das sind alles Begriffe, die in der familiären Erziehung früher waren, ne? Bestrafen, Lockerung und so, da wir müssen die Zügel fester ziehen und solche Sachen. Also das ist das Klavier des Kindes.
Das stimmt.
Ja, und genial gemacht. Psychologie der Massen, du musst sie da triggern, wo sie sofort spuren. Ja, so. Und das kann immer mehr Menschen wird das jetzt bewusst. Und da liegt wirklich eben dieses Chancenpotenzial drin. Ja, Krise ist ja sowohl Gefahr, ne, Weiji im Chinesischen, Weiji heißt Gefahr, Achtung, Vorsicht, da passiert was. Und das zweite, wesentlich komplexere Zeichen, bedeutet ursprünglich Dreh- und Angelpunkt. Ja, gute Stunde, gute Gelegenheit, Chance. Mhm. Und wenn die Chinesen Weiji sagen, dann hören sie eher dieses Qi. Mhm. Ja, also die gute Gelegenheit. Mhm. Auf Griechisch heißt Krisis, also das Wort selbst, Entscheidung. Mhm. Wer kann sich entscheiden? Das Kind? Aber der Erwachsene.
Ja.
Und darum geht es jetzt.
Darum geht es und wie, also wir wissen, glaube ich, die meisten von uns wissen, wir haben diese inneren Kinder in uns, aber wie nehme ich denn jetzt zum Beispiel den Deckel Schuld ab? Was muss ich tun?
Also, dieses Buch, was habe ich 2011 geschrieben, da ging es erstmal um das Bewusstmachen.
Ja, dass uns doch einmal glauben, in die Kamera geht. Zeig es doch einmal.
Ja, okay. Das ist, ja. Wenn wir wüssten, wenn wir wüssten, wie wir von diesen unbewussten Programmen gesteuert werden. Ja. Und das Erste ist also, dass es uns bewusst wird, ja, was uns da steuert, dass es wie automatisch, dass wir wie automatisch handeln. Und im Handeln, ich weiß, vielleicht kennst du das auch, du handelst oder sprichst irgendwas aus und merkst eigentlich, das will ich doch eigentlich gar nicht, aber dann ist es schon raus und oder du hast es schon getan und das ist Unfreiheit. Ja, wenn ich also von Freiheit heute spreche, dann geht es darum, dass ich frei werde von allem, was nicht zu mir gehört, weil wir haben ein kollektives Gedächtnis. Ja, durch die Familienaufstellung wissen wir, wie viel wir von unseren Ahnen sozusagen übertragen haben oder wir tragen Programme, die eigentlich auch gar nicht mehr zu uns gehören. Ja, ab Kriegsenkelkongress gab es letztes Jahr. Wunderbar, was da alles zutage getreten ist. Wie vielen Menschen es ähnlich ging wie mir als, ja, ich war ja Kriegsenkel in dem Sinne, selbstgemachter Enkel meines Vaters. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, Freiheit. Ja, so, dass uns das bewusst wird. Das ist der erste Schritt. Es ist gar nicht meins, weil das ist das Thema meiner Familie. Also man kann das bei Genogrammen zum Beispiel, hast du schon mal vom Genogramm gehört? Mhm. Das ist, wenn du so willst, eine Ahnentafel, aber detailliert. Was machte den aus als Menschen? Hat es da Kinder gegeben, die gestorben sind? Oder war jemand ausgeschlossen worden? Mhm. Ne? In unserer Familie war es so, mein Onkel, der Bruder meines Vaters, ist mit 24 einer der ersten Kriegstoten gewesen. Er wurde erschossen, ja. Und mein Bruder hat sich auch mit 24 selber erschossen, ja. Oder Kindstod. Immer wieder durch die Generation Kindstod, ja. Zack. Mein ältester Onkel ist mit 1,5 gestorben, meine Schwester mit 4 Jahren ertrunken und 2 Kinder meines Bruders sind früh gestorben, ganz früh. Ja, zieht sich durch Generationen. Und es ist jetzt, tatsächlich jetzt die Zeit, dass wir diese Übernahmen, diese alten Programme, wie auch immer sie entstanden sind, verabschieden. Ja, und sagen, nein, das ist Freiheit, dass ich das Recht habe, meine eigenen Erfahrungen zu machen, selbstbestimmt, selbstermächtigt und vor allen Dingen selbstverantwortlich. Ja, und ich habe, also zumindest 2018 habe ich dann eine Meditation gemacht, weil sie mir selber, also eine Vorform, sehr geholfen hat, den Kontakt zu dem kleinen Götz, ja, aufzunehmen. Und ich habe das einfach Begegnung mit dem inneren Kind genannt und Freunde von mir sind Musiker, haben wunderbare Händische mit Kristallklanghafen Kristall, Didgeridoo, Hang, alle möglichen händische Musik, keine elektronische, dazu geborgen, dass man wunderbar in die Entspannung kommt. Und da, in dieser Kombination oder Kommunikation mit dem kleinen Götz, kann dieser Irrtum aufgehoben werden. Du brauchst das jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt groß, kann Stopp sagen. Ich kann Stopp sagen. Das konnte ich als Kind nicht. Da wurde der Stock von oben geholt und Hose runter und drauf. Ja, aber jetzt kann ich Stopp sagen. Und ich kann für meinen kleinen Götz eintreten. Und dann kriegt auch ab und zu mal ein Würstchen, weil Würstchen, ja, mochte er unheimlich gern. Und hat sich gefreut, wenn es mal ein Würstchen gibt. Ja, obwohl ich mich sonst vorwiegend vegetarisch ernähre, aber es gibt dann auch ein Würstchen. Ja, also in der Kombination.
Ja.
Kommunikation. Also diese innere, Leute, die inneren Bilder, die inneren Erfahrungen sind so wertvoll und wirkungsvoll. Das kann man sich gar nicht, man kann es nicht ermessen, was das bedeutet, wenn wir Kontakt aufnehmen. Auch, und da gehe ich jetzt wirklich in die Vollen, heute Morgen ist mir bewusst geworden, wirklich, dass dieses Versagen oder Angst zu versagen ein Familienthema war. Über die Generationen. Ja, und mein Vater, Großvater, Vater und Bruder waren Ärzte und da kann man viel versagen. Ja, gibt's viel Erfahrungsfeld für diesen Glaubenssatz, ich habe versagt. Ne, der ist jetzt doch gestorben und ich gräbe mich, ich habe nicht genug getan. Also wollen wir immer der Retter sein. Ja, so. Und das ist mir heute Morgen so klar und bewusst geworden und ich bin dann in mein Herz gegangen. Da gehe ich öfter hinein. Und das sah ziemlich mitgenommen aus heute. Sonst war das immer ein wunderschönes, warmes Rot und große Fenster und so. Und heute waren Jalousien runtergezogen und also schwarz und draußen. Und dann sagte meine Gefährtin, ja, Mensch, hol dir doch mal das Versagen ran. Bitte es zu kommen. Und es kam. Ja, es kam als ein Vogel, ja, so krähengroß etwa, ein bisschen zerfleddert. Und dann habe ich es auf den Arm genommen, sah ziemlich traurig aus. Und dann habe ich erst gesehen, dass da eine Kette dran war am Vogel. Ein Metall, also wie eine Fessel. Und dann habe ich sozusagen meine geistigen Helfer gebeten, diese Fesseln jetzt zu durchtrennen, weil das Wesen eines Vogels ist, dass er fliegt. Dass er fliegt. Und dann habe ich dieses freigelassen, diesen Vogel des Versagens und der Versagensangst. Und als ich wieder in mein Herz kam, standen meine Ahnen da mit Standing Ovation. Das ist jetzt sehr intim, aber ich finde, ja, es sind diese inneren Bilder und es war so eine Befreiung. So eine Befreiung. Ja, und natürlich muss ich sehen, dass auch meine Kinder davon jetzt ja erlöst sind, weil das könnte ja sein, dass die das dann auch unbewusst weitertragen oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, also auch da weiterzugehen, dass wir diese alten Programmierungen jetzt auflösen. Jeder auf seine Weise, aber diese inneren Bilder und die Gefühle, die da, die Emotionen, die Bilder, die sind so machtvoll, so machtvoll. Wir haben immer wieder auch erlebt, dass wenn Menschen in ihr Herz gegangen sind, unter Trance, aber auch so, es ist ja fast eine Trance, wenn du jemanden gibst, dem ein Bild, folge diesem Bild und so, das ist eine halbe Trance oder ist es eine Trance. Diese Leute sagen Hypnose, es ist eigentlich das Wort Hypnose mit Schlaf. Ja, Hypnose heißt der Schlaf, das ist eigentlich das falsche Wort. Es ist ein anderer Bewusstseinszustand. Aber wir haben einfach sehen können, dass sich innerhalb kürzester Zeit jetzt jüngst wieder eine Frau, die auch in der Öffentlichkeit steht, ja, ruft mich weinend an, jetzt wieder das und das mit meinen Eltern und sonst was. Und dann sage ich, jetzt folge dieser Emotion, das, was du da mit dem erlebt hast, und folge der Emotion, woher kennst du es und verbinde dich ja mit deinem inneren Kind. Und dann hat sie das gemacht und innerhalb eines Tages hat auf einmal die Mutter angerufen, was sie sonst nie gemacht hat. Und die sogar zwei Tage später sind die gekommen, haben sich alles erzählen können, haben sich ihre Liebe, ja, die immer irgendwie im Misskredit war, wie auch immer, gestehen können, zusammen weinen können und so. Also die Wirkung, weil wir sind alle miteinander verbunden. Deswegen, ja, sind die ganzen Maßnahmen eigentlich richtig toll, weil sie alles, was auf Verbundenheit ausgerichtet ist, verbieten. Ja, eine Umarmung, eine Liebkosung, ein Streicheln, ein Lächeln, ja, all das und das, den Austausch mit mehreren, mit dem Familie, mit den Freunden zusammensitzen, ja, mal aussprechen können und solche Sachen. All das haben sie ja verboten. Ja, sogar das Singen. Ja, Singen weiß man, dass das Angst. Du kannst nicht gleichzeitig Angst haben, wenn du singst. Das geht nicht. Psychologisch unmöglich. Also haben sie auch das Singen verboten. In Räumen wegen der Aerosole. Und vor allen Dingen hat es gab, vor allen Dingen deutsche Lieder. Das ganz schlimm. Ja, also Deutsche sind noch infektiöser. Das muss man sich bewusst. Also grotesker geht's nicht. Aber wozu dient das? Es dient dazu, uns klar zu machen: Wir sind alle miteinander verbunden. Alle. Ja, und zwar mit allem, was ist. Aber wir glauben, wir seien nicht verbunden. Und wenn ich glaube, creer heißt Glauben auf Spanisch. Und crear heißt erschaffen. Und in Creo, erste Person Singular, Präsens, kommen sie zusammen. Also ich erschaffe das, woran ich glaube. Das heißt, wenn ich glaube, ich bin nicht verbunden, ich bin so ein Einzelwesen, das muss ich schützen mit Riesterrente und mit Impfen und Maske und Ganzkörperkondom und wie auch immer, dann schaffe ich diese Realität. Dann fühlt sich das auch alles so an, als sei ich ganz allein. Wenn ich aber sage, dass das nur eine Täuschung ist, dass ich gar nicht anders leben kann als in dieser Verbundenheit mit allem, was ist. Das ist undenkbar. Wenn ich das erkenne, dann kann sich eine andere Realität erschaffen und auch zeigen. Ja, wenn ich einem Wissenschaftler gesagt habe, ja, also von meinen Erfahrungen mit Telepathie und so, nee, an Telepathie glaube ich nicht. Das ist jetzt aber nicht sehr wissenschaftlich. Ja, aber er war wesentlich ehrlich. Weil es ist eine Glaubenssache, sagt er. Mhm. Ja. Und ja, wenn ich also tagtäglich erfahre, dass ich verbunden bin, indem ich an jemanden denke und zack, kommt eine SMS, nach Wochen oder Monaten kommt eine SMS, dann lacht doch mein Herz. Mhm. Ja, dann ist es doch, ja, es ist ein wunderbares Ausrufungszeichen, dass wir verbunden sind und dass für uns letztendlich gesorgt wird, dass wir keine Mangelwesen sind. Ja, also ne, da kommst du dann zur Lebenskraft.
Ja.
Freude ist Lebenskraft. Sorry, ich habe jetzt schon wieder so lange.
Nein, ist gut. Wir fallen nur immer so viele Sachen dazu ein. Ja, dass ich jetzt überlege, wo fange ich an?
Also, noch kein Eintritt. Okay.
Um es nochmal zusammenzufassen, also wichtig ist für uns das Thema Schuld, dass uns einfach auf bewusste Ebene zu heben, ja, uns sozusagen, das ist wieder der ständige Beobachter, dass wir schauen, was fühle ich denn? Passt es mit dem zusammen, was mein Programm gerade macht? Ja, was stimmig für mich? Und ja, um dann in Berührung mit uns selbst zu kommen, also zum Beispiel mit dem inneren Kind oder mit den Gefühlen, die damit natürlich einhergehen, mit den Ahnen, du hast schon das Tool genannt, wie hieß es?
Genogramm.
Okay.
Und dass man einfach Therapeuten, die damit arbeiten.
Ja, wo wiederholen sich die Themen? Also man kann ja einfach, wenn man sich mal intensiv sein Leben anschaut, wiederholen sich ja die Themen. Unsere Seele spielt es ja immer wieder, damit wir es erkennen. Ja. Und so, und der nächste Schritt ist aber, wenn ich jetzt mich davon, also wenn ich erstmal anfange, okay, ich erkenne das alles. Und viele sind, glaube ich, auch an dem Punkt unserer Zuschauer, die sich schon intensiv beobachten, schon viel mit sich arbeiten. Aber ich glaube, viele haben noch das Thema, dass sie sagen, ja, wenn ich wüsste, was mein Seelenplan ist oder was ich gut kann, dann könnte ich es auch erschaffen. Aber ich weiß es nicht. So, jetzt kommt als Tool ja deine Mindmap, die Ich-Mindmap rein. Ja. Vielleicht ist es auch einfacher für uns einfach zu erkennen, wo liegen denn meine Interessen? Weil auch wenn ich meinen Interessen folge, dann kann ich eigentlich gar nicht anders, als meinen Seelenplan zu verwirklichen. Ja, vielleicht gehen wir mal auf die Ich-Mindmap.
Ja, darf ich kurz da, was davor machen? Also der Punkt war ja, ich habe die Mindmaps gesehen und habe gesagt, warum machen die denn das nicht, was da auf der Mindmap steht? Warum leben die das nicht? Ich habe ja einen Arm von 5 beziehungsweise 6 jetzt, heißt Freude. Dann frage ich mich, was da, Freude ist meistens etwas, was kein Geld kostet. Es sei denn, du hast jetzt Paragliding oder irgend so ein teures Hobby oder so, was dir Freude macht, darf ja auch sein. Aber die meisten Dinge, die unter dem Arm Freude oder auf dem Arm Freude stehen, kosten kein Geld. Nur ein bisschen Zeit, Zuwendung, Energie der Aufmerksamkeit und so. Und immer wieder habe ich festgestellt, einschließlich bei mir, was tue ich denn davon? Was tue ich denn tatsächlich, was mir Freude macht? So. Und da geht es darum, so wie in der Medizin, die Schulmedizin ist gigantisch gut geworden, faule Äpfel abzuschneiden aus dem Baum. Mikromillimeter genau haben sie das geschafft, jetzt diese entweder am Anfang die faulen Stellen aus dem Apfel und dann noch ein bisschen was drüber streichen, so oder eben den Apfel abzuschneiden vom Baum. Und ich habe in dem Zukunftsinstitut, wo ich damals gelernt hatte, also gearbeitet habe, Anfang der 90er, waren Waldforscher und die sagten, alle Gesundheit eines Baumes oder eines Strauches oder sonst einer Pflanze kommt von der Wurzel. So, also habe ich mein Tun sozusagen darin hingelenkt, auch im Umgang mit Menschen, was ist seine Wurzel? Also wo kommt dieses Urgefühl her, dass er nichts taugt, dass er nichts wert ist und, und. Und wenn ich an die Wurzel gehe und die Wurzel heile, in dem Sinne von mir bewusst mache und jetzt gütig, ja, meinst du, wie viele Leute ihren Vater nicht kennen? Ja, und will ich auch gar nicht und sonst was. Aber sie trennen sich in dem Moment von einer ihrer beiden biologischen Wurzeln. Ja. Und wenn ich dann so manche Politiker höre, die, also unglaublich, ne, mit Fremdbesamung und allem drum und das Recht auf ein eigenes Kind und so, als wenn ich mir im Supermarkt kaufen könnte, ja, und das Kind hat kein Recht, seine Wurzeln zu kennen. Also wer ist mein biologischer Vater als Beispiel? So. Traumatisierung heftigst, ja, habe ich alles erlebt. Das heißt, diese Wurzel, es geht um die Wurzel. Und die Wurzel ist, was ich vorhin mit Creo gesagt habe, ja, also Creo heißt, ich erschaffe das, woran ich glaube. Und die Wurzel, das ist mein Befund bisher, ist was? Die Vorstellung von mir selbst. Wenn sich die Vorstellung und die Bilder von mir selbst, die Beurteilung meiner selbst, wenn die sich verändert, verändert sich schlagartig auch sozusagen meine Lebensbühne. Da kommen die Spiegelgesetze wieder wunderbar zum Tragen. Ja, dass auf der Lebensbühne das geschieht, was, wie weit ich mich, wie ich im Inneren mit mir umgehe. Ja, wenn ich verurteilend mit mir umgehe, kleinmachend, werde ich etwas erleben, wo ich klein gemacht werde. Ganz klar. Das ist Resonanz. Absolut. Das konnte ich immer wieder an diesen jungen Menschen sehen, ja, wie diese Grundüberzeugung, wenn da sich etwas verändert hat, hat sich ganz viel im Außen, im sogenannten Außen verändert. Also die Wurzel ist, wie wir uns selber sehen. Und deswegen ist alle meine Beratung geht nur daher, Menschen zu ermutigen, sich liebevoll, ich sag manchmal auch, wenn jemand da offen ist, liebevoll mit den Augen eines liebenden Gottes anzuschauen oder, wenn man das mal weglässt, als wenn ich mich selber als Säugling im Arm halte. Mhm. Dieser Säugling hat nie etwas geleistet, sondern er ist einfach da. Mhm. Er bekommt meine Liebe und das Strahlen seiner Augen, ja, kommt zu mir zurück. Und es ist, und wenn wir uns vorstellen, wir sind das selber. Mhm. Ja, und das, dieses Gefühl mit hineinnehmen, dann können wir und in der Kommunikation vielleicht mit dem Kind, was wir waren, wo wir beschlossen haben, jetzt da einen Deckel drauf zu legen, in die Kommunikation gehen. Und dann, es ist nämlich wirklich eine Urangst, ist nicht nur das Sterben, sondern, das hat der Erich Fromm mal so wunderbar formuliert, vor sozialer Ächtung. Und auf diesem Klavier spielen ja die Medien und die Politiker im Moment auch extrem. Ja, davor haben die Menschen Angst, sozial geächtet zu werden. Deswegen sind so viele, die früher, sag ich mal, kritische Geister waren, laufen jetzt mit Maske brav rum, weil sie ja nicht in die rechte Ecke gedrängt werden wollen. Ja, nicht. Müssen die wirklich Schizo sein, weil wenn ich ihnen die Fakten sage, wer follow the money, ja, wer verdient an der ganzen Sache, guck dir den Great Reset an und, was da geplant ist, dass das alles hier nur Kulisse ist, will ich nicht sehen, weil wenn ich das ausdrückte, dann bin ich ja geächtet. Und jetzt kommt's. Wenn ein Mensch dem Kind in sich versichert, meine Liebe ist nicht in Frage zu stellen, ist an keine Bedingung geknüpft. An keinen emotionalen Zustand, keinen Reputations, was weiß ich. Ich liebe dich. Punkt. Und an dieser Liebe kann nichts etwas verändern. Nie. Solange ich lebe, liebe ich dich. Dann ist einer da, der mich liebt. Das ist kein Geschwafel, Leute. Das ist Schaffen von Wirklichkeit und Freiheit. Weil wenn ich diesen einen habe, der mich liebt und mir dessen gewiss bin, dann kann keiner mehr Angst machen. Dann bin ich ja ganz allein.
Das sagst du, glaube ich, auch im Zusammenhang mit deiner CD, ja, Begegnung mit dem inneren Kind, dass du sagst, diese bedingungslose Liebe können nur wir uns selbst geben.
Exakt. Unsere Eltern waren selber verletzte Kinder.
Und das ist eigentlich die Freiheit, weil wir, sobald wir durch diesen, es ist ja ein Prozess, ne? Ich weiß auch nicht, ob der irgendwann mal endet, aber sobald wir damit durch die Welt gehen, dann merken wir auf einmal, Selbstverantwortung geht damit einher und ich kann die Themen der anderen auch bei den anderen lassen, ohne dass ich das denke, ich muss das jetzt für die lösen, das haben wir vorhin schon besprochen, oder ich muss jetzt irgendetwas tun, damit sich der andere besser fühlt, was wir eigentlich, wir können etwas sagen, aber lösen muss ja doch immer jeder selbst seine Themen, ja, da kann, ja, so, also.
Ja, wenn er um Hilfe bittet, mal einfach mal was aussprechen zu können, ja, die Beichte, ne? Bonhoeffer hat damals im Predigerseminar die Beichte wieder eingeführt, im Evangelischen, weil er sagt, das ist so wichtig und er selber hat die auch sich abnehmen lassen von seinen Studenten, sagt, so wichtig, etwas auszusprechen. Also einen Raum zu haben, in dem alles ausgesprochen werden darf, ohne dass ein anderer verurteilt. Die Menschen in meinem Büro damals, die kamen ja mit einem Haufen Selbstverurteilung zu mir. Und es gibt so einen Satz, den würde ich gerne einfach, auch wenn er von Robert Betz quasi so stammt, als kleines Werkzeug, was mir damals sehr geholfen hat, als ich verschuldet war, das ist ja ein ganz spannendes Thema, also wenn man auch im Außen verschuldet ist, ja, ist häufig ja im Inneren ein Schuldthema. Ja, und wenn ich das Schuldthema erlöse, lösen sich auch die Schulden im Außen wesentlich leichter auf, ja, als wenn ich alle Energie in Schuldenberatung und hier abstottern, Hand heben und hast du nicht. Also Entschuldung beginnt im Inneren. Und ich habe einen Satz damals, als ich hochverschuldet nach dem Tod meiner Frau war, habe ich gesagt, ich nehme alle Urteile zurück, die ich je über andere gesprochen habe und insbesondere über mich. Und sage Freispruch, nicht schuldig. Und das habe ich wie ein Mantra damals, das war auch 15 Jahre, habe ich das wie ein Mantra immer wieder gesagt. Ja, ich nehme alle Urteile zurück. Ich nehme alle Urteile zurück. Und dann konnte ich mein Haus verkaufen. Und war innerhalb vom halben Jahr tatsächlich schuldenfrei. Ich war Jahrzehnte im Dispo.
Ah, spannend, weil, glaube ich, drei Fäden zusammenlaufen. Also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass das Thema Vater mit dem Thema Geld zusammenhängt. Ne? Du hattest es vorhin erwähnt, vielleicht war das auch Teil der Lösung, mit Sicherheit, bin mir eigentlich sicher, Vater und Finanzen. Und der andere Teil war Verurteilung, weil ich habe gerade kürzlich gehört, jede Verurteilung oder jedes Urteil, das ich über einen anderen Menschen fälle, und damit sind wir sehr schnell, weil einfach das hier oben so schnell ist, ja, diese Schubladen, lade ich eigentlich auf mich energetisch, ja.
Deswegen habe ich in meinem Buch meine linke Hand, ne, wenn ich auf jemanden zeige, der ist schuld. 1, 2, 3 Finger zeigen auf mich zurück. Das sollte man sich bewusst machen. Natürlich kann ich sagen, damit bin ich nicht einverstanden. Okay, aber ja, schuldig sprechen und Ganz einfach, wer weiß, wofür das gut ist. Ja, und diese Akteure dieser Krise, die Akteure, die haben eine eigene Agenda. Aber wenn nicht dieses Zeichen, unter diesem Zeichen arbeite ich. Das ist die Holarchie. Ja, also jede Ganzheit bildet mit anderen Ganzheiten eine größere Ganzheit, die wiederum mit anderen größeren Ganzheiten eine größere Ganzheit bildet. Das kannst du also im Universum bis hoch und bis ins Kleinste auch. Mhm. Nie ist etwas für sich allein zu denken. Kein Atom existiert für sich allein. Es ist immer schon im Verbund. Schon allein, nein, das müsste uns schon begreifbar machen. Also will sagen, also auch die Akteure dieser Krise sind aus einer übergeordneten Sicht Teil eines größeren Ganzen. Mhm. Ja? Ja, ja. Und da sage ich, es geht um diesen Aufwachprozess oder Erwachsenwerden-Prozess. Mhm. Erwachen, machst noch ein S dazwischen, hast du erwachsen. Okay? Ja, erwachsen werden und erwachen, das muss einhergehen. Mhm. Es kann nicht sein, dass man unter Erwachen sagt, oh, jetzt habe ich erkannt, dass die Medien uns belügen. Das reicht nicht. Weil dann habe ich wieder so, die Medien sind's. Mhm. Nee, die sind sozusagen der Advocatus Diaboli, der Anwalt des Teufels, der dazu da ist, um uns bewusst zu machen, wie klein wir uns gemacht haben und wie sehr wir uns immer noch wie Kinder verhalten, statt wie freie, mündige Bürger oder Menschen. Ja. Ja? Wir brauchen keine Herrschaft, die uns sagt, ja, was wir tagtäglich zu tun haben, mhm. wie unsere Eltern, als wir noch die Füße unter ihrem Tisch hatten, mhm. wie das so früher war.
Das heißt, ja, wir sind alles Akteure. Ich finde es immer sehr heilsam, wenn man es so betrachtet, weil man ist schnell dabei. Ich kenne das. Wir haben neue Verordnungen in der Schule, jetzt Maskenpflicht für die Kinder ganztägig. Puh, ja, also da brauche ich immer erstmal auch eine Weile, um mich zu beruhigen. Da hat mich das noch fest im Griff, alles, was da so hochkommt. Ja,
das sind Ohnmacht. Ja. Ohnmacht. Ja. Ja. Das geht. Und das sind kindliche Gefühle.
Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Und aber um zu verstehen, okay, wir haben alles die Akteure, jeder erfüllt seine Rolle in diesem kompletten Spiel. Und ganz oben drüber, das müssen wir, glaube ich, uns auch bewusst werden, steht immer der freie Wille. Das heißt, ich habe natürlich in der materiellen Welt, also in der 3D-Welt, die Wahl und kann mich jetzt entscheiden, was tue ich. Ich kann mit der Schulleiterin sprechen, kann einen Brief schreiben, ich kann gar nichts machen, mir das Ganze erstmal anschauen. Am Ende hat sich das für mich eigentlich sogar immer als ganz gute Lösung herausgestellt, ja, weil Brief, der wäre nett gewesen, versuchen einvernehmlich, aber dann ist mir klar, sie kann ja gar nicht wegen meines einzelnen Briefes diese ganze Entscheidung für die ganze Schule zurücknehmen. Ja, das würde nicht passieren, weil sie hat jetzt die Entscheidung getroffen und so weiter, aus ihrem Selbstverständnis heraus. Und was aber gut, und jetzt konnte ich es einfach beobachten, ohne dass man sozusagen in den Kampf geht, konnte ich beobachten, wie einer der Erzieher anscheinend mit ihr gesprochen hat. Also ich habe meine Tochter dann abgeholt in der Schule, ohne Maske, und ich sage so, ja cool, was ist hier passiert, habe mich gefreut. Ja, ein Erzieher ist zur Schulleiterin gegangen, hat gesagt, so geht es nicht, die Kinder können nicht die ganze Zeit im Hort und so. Und da kommen so viele Dinge zusammen. Ja, warum hat sie die Entscheidung getroffen? Weil diese ganzen bürokratischen Dinge, die sie bekommt, so unsicher sind und so, dass sie aus der Angst heraus, gut, dann gehen wir auf Nummer sicher. Ja, also das sind immer so viele Komponenten. Und am Ende, ja, was wollte ich eigentlich sagen, haben wir die Wahl. Wir haben trotzdem die freie Wahl zu sagen, wir machen da nicht mit. Und auf welche Art entscheiden wir ja dann letztlich. Ja, und manchmal, ich merke einfach, okay, wenn man so einen Tag vergehen lässt, dann beruhigt sich das im Feld und dann taucht die Lösung auch irgendwie auf, ja. Wenn ich im Kampf wäre es wahrscheinlich anders geworden, so. Man muss also, immer gucken, ja.
Also gerade jetzt, es gab ja jetzt auch einen Corona- und Kinder-Corona-Kongress online, wo man mich auch gefragt hatte und ich gesagt, mein Hauptthema war, Leute, wir schaffen die Realitäten, woran wir glauben. Ja, und wenn wir glauben, dass unsere Kinder davon ganz viel Schaden erleiden werden, ja, dann sind wir sozusagen als Eltern, ja, ne, nach diesem sind die Kinder sind in unserem Feld. Okay, und wir sind die Taktgeber dieses Feldes. Wir sind die Attraktoren, nennt man das in der Biologie, wohin die Reise geht. Wenn wir also uns programmieren, die werden traumatisiert. Ne, das gibt ja Haufen Dinger, das, was möglich ist. Aber da habe ich gesagt, Leute, macht ein Spiel draus. Ja, wir sammeln jetzt Absurditäten und machen eine Geschichte über Absurdistan oder Kapitel 1 Absurdistan, ne, und wie die Leute in Absurdistan das und das gemacht haben. Was war ja heute, ja, wenn einer vor einem Jahr gesagt hätte, ich das gesagt, hier laufen die dann alle mit Masken, nur du kommst im Bioladen nur mit einer Diagnose, wie jetzt jüngst, ich habe einen Attest, aber jetzt muss ich auch noch eine Diagnose haben, gesagt, hier, ohne mich. Da gehe ich halt nicht mehr rein. Ja, dieser freie Wille, den haben wir nur als Erwachsene. Ja. So, das heißt, wir müssen uns jetzt, wenn etwas hochkommt, diese Ohnmacht, ja, ein Freund von mir auch, der hat einen Sohn und könnte zerplatzen vor Wut. Und da habe ich gedacht, woher kennst du das? Diese Ohnmacht.
Ja, stimmt.
Sagt er, von meinem Vater. So, und das, wenn wir das begreifen, ja, wenn wir Erwachsenen jetzt sozusagen uns reinigen, das als Reinigung, als Läuterung, als Fegefeuer, wie auch immer die Bilder da sind, ja, die ganze Schlacke abmachen, nämlich die Schlacke, die uns behindert in unserem Menschsein, in unserem beseelten Sein. Wir sind hochkreative Schöpferwesen, ja, und das, woran wir glauben, schöpfen wir. So, wenn wir also glauben, dass unsere Kinder das gut wegstecken können und dass wir daraus ein Spiel machen, da, was gab's heute wieder für absurde Sachen? Das ist schon eine ganz andere Blickrichtung, als wenn ich, haben sie euch heute schon wieder gezwungen, dieses zu machen? Natürlich gibt's Grenzen. Ja, also diese Stäbchen hinten in die Nase, das geht gar nicht. Punkt aus. Wenn es so weit ginge, würde ich sagen, stopp, ich nehme mein Kind aus der Schule. Absolut. Also wenn ich jetzt noch Kinder in dem Alter hätte, wie gesagt, da ist eine Grenze. Aber ansonsten geht es darum, wirklich das Ganze mit einem Lächeln. Ja, auch, ja, wenn ich zwischendurch ging es finanziell ganz schön heftig runter letztes Jahr, ne, weil kaum Beratungsklienten kamen und. Und trotzdem ist es so, ich stehe zu mir. Ich mache den Zirkus nicht mit, aber ich merke, er ist für etwas gut, weil bei mir kam, ne, was heute Morgen auch mal, wie dieses Versagen, immer wieder ploppten alte Themen hoch. Und da gab es den Arschengel, kennst du vielleicht den Ausdruck? Ja, das ist der Arsch, deswegen, weil er mir Schmerzen, also ich mich nicht wohlfühle nach der Begegnung mit ihm, aber weil er mich an eine uralte Emotion bringt. Und das ist seine Aufgabe. Und wenn ich jetzt dieser Emotion folge, ja, wie so Kapillare nach unten, wie beim Reiskochen, also auf den Boden gehen, und der Folge, dann kann ich diese Emotion endlich rauslassen, aufmachen, nicht zulassen. Emotionen niemals zulassen, weil dann, das haben wir gelernt, ne, sie zuzulassen. Und dann befreien wir uns. Und dann müssen auch unsere Kinder nicht mehr herhalten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Unsere Kinder nicht mehr herhalten für unsere eigenen Ohnmachtsgefühle. Ja, mit und dagegen kämpfen und sonst was. Wenn wir das bei uns erlösen, können wir ganz anders unseren Kindern Eltern sein.
Ja, und ich denke, es liegt viel, hat wirklich viel damit zu tun, wie gehen wir mit der Situation um. Ja, weil ja, meine Tochter ist eigentlich so auf keinen Fall traumatisiert von dieser Situation, weil wir thematisieren das, also die ist 7, die Große, die Kleine kriegt es, glaube ich, gar nicht so mit, weil für uns spielt es nicht so eine Rolle, ja, also wir, wenn wir draußen sind, klar, sehen sie, im Supermarkt setze ich die Maske auf, ihnen setze ich keine auf, hat bisher auch keiner was gesagt, aber und sag auch, nee, so, also so wenig wie möglich das Ding tragen, gut, jetzt in der Schule, aber dann erzählt sie mir, also sie hat auch vorher schon auf dem Schulhof das immer einfach runtergezogen oder sich in der Ecke gesetzt und dann da. Und jetzt macht es auch im Unterricht ab und zu und dann guckt man einfach und dann sagt keiner was, ja, und gut. Und dann hat man seine Freiheit schon wieder, ja. Ohne, ja, dass es ein großes Thema geworden ist irgendwie, ja. Wir wollten ja über die Ich-Mindmap reden. Also das bedeutet, das ist ja die Lösung für Menschen, dass sie wirklich erkennen, wo sind meine Interessen, Wo sind meine Potenziale? Wo kann ich denn hinlaufen? In welche Richtung? Ja, ich definiere mich nur über das, was ich aus meinem Arbeitsleben kenne. Ich kann Excel, ich kann Word, ich kann die Office-Programme. Das steht in meiner Bewerbung. Aber was macht mich als Mensch aus? Und das ist
Ja.
auch der Weg des Herzens. Und genau, du hast es schon gesagt. Wir machen es in einer Bonus-Session, in einer Praxisübung. Und dann gehen wir da nochmal separat drauf ein. Lieber Götz, ich danke dir sehr für das Gespräch, das war sehr, sehr schön und freue mich auf das nächste Video.
Herzlichen Dank dir, Judith. Und sorry, dass wir jetzt den Rahmen gesprengt haben, aber du siehst, ich bin voll mit dem Herzen dabei.
Ja, das ist auch gut, das merkt man ja bei dir in jeder Sendung, deswegen schaue ich ja so gern zu.
Okay.
Lieber Götz, ich danke dir für deine Arbeit. Bis
Jo.
Dahin.
Tschüss.